Willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 4. Dezember und das Thema für heute ist der wahre Gottesdienst. Das letzte Mal ging es ja um den falschen Gottesdienst und heute soll es darum gehen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und das können wir natürlich nur herausfinden, wenn wir uns sein Wort angucken. Weil Gottesdienst wird auf der ganzen Welt gefeiert, in allen Religionen versuchen Menschen Gott näher zu kommen, Gott zu gefallen oder Gottes Eingreifen oder seinen Segen, zu erwirken durch unterschiedliche Dinge, die sie machen, durch Praktiken wie Fasten, wie Beten oder Almosen geben und andere Dinge. Aber wie hat Gott sich das eigentlich vorgestellt? Und ich will mit einer Bibelstelle anfangen. Das ist in Josua. Kapitel 24, Abvers 14. Und das ist am Ende von Josua seinem Leben. Da redet er nochmal zum Volk Israel und sagt, so fürchtet nun Jahwe und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben und dient Jahwe. Wenn es euch aber nicht gefällt, Jahwe zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen Jahwe dienen. Okay, also hier sehen wir, Josua sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen oder Jahwe dienen. Und das ist ganz entscheidend, ja, weil es geht nicht nur um dich selbst, dass du eine individuelle Entscheidung triffst, sondern es geht um deine gesamte Familie. Und Josua war ja das Familienoberhaupt und Gott möchte immer, dass deine gesamte Familie ihm dient. Ja, weil, auch wenn es eine individuelle Entscheidung ist, und du sollst natürlich nicht deine Familienmitglieder zwingen, sozusagen Gott zu dienen, vor allen Dingen, wenn sie Gott noch nicht kennen. Aber das Ziel ist immer, dass deine gesamte Familie Gott dient. Das heißt, auch wenn Familienangehörige noch nicht an Gott glauben, bete weiter dafür, glaube weiter und Gott wird dein Gebet erhören und wird den Weg ebnen, dass deine gesamte Familie zu ihm kommt. In meiner Familie ist das auch so gewesen. Als erstes hat sich mein Vater bekehrt und ist zum Glauben gekommen, dann meine Mutter, dann ich, dann auch andere Verwandte. Das heißt, Gott fängt mit einer Person an, aber er sieht die gesamte Familie. Okay, und man könnte auch sagen, in gewisser Weise, der gesamte Plan, den Gott hat, der kann sich auch nur in der Fülle ganz erfüllen mit der Familie. Weil Gott hat auch einen Plan auf die gesamte Familie gelegt. Das heißt natürlich nicht, wenn deine Familienangehörigen nichts von Gott wissen wollen, dass dadurch Gottes Plan per se mit deinem Leben nicht zustande kommt. Aber Gott möchte, dass du weiterhin Glaube hast, auch dass die anderen Familienmitglieder zu ihm kommen und dich natürlich gebrauchen, auch dazu beizutragen. Okay, aber hier ist noch eine weitere Sache. Vers 15, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Genau. Also lässt ihnen die Wahl. Und das ist genau wieder das Wesen Gottes. Man könnte so sagen, auch eine Grundlage für den wahren Gottesdienst. Ja? Gott möchte natürlich, dass du ihm dienst. Und Gott hat auch einen Plan. Aber genauso wie es im Garten Eden eine Wahl gab, wie er Adam und Eva die Wahl gelassen hat, zu entscheiden zwischen dem Baum der Kenntnis von Gut und Böse und dem Baum des Lebens. Oder wie Jesus auch gesagt hat, folge mir nach. Er hat die Menschen nicht gezwungen. Lässt Gott dir eine Wahl, ihm zu dienen oder nicht. Es ist nicht wie im Islam, wo es darum geht, um die Unterwerfung, ja, unter den Willen sozusagen Gottes, dass sozusagen, wenn du dich nicht freiwillig unterwirfst, dann wirst du mit dem Schwert unterworfen, sondern Gott lässt dir die Wahl. Gott respektiert auch in seinem Reich deinen freien Willen. Und was er möchte, ist, dass du selbst mit deinem freien Willen die Entscheidung triffst, Gott zu dienen. Ja, weil es das Beste ist, ihm zu dienen, weil er nur gute Absichten hat mit deinem Leben und er viel besser weiß, was das Richtige und Beste ist für dein Leben als du. Weil Gott kann, ich sag mal aus der Vogelperspektive und noch höher, dein Leben überblicken und weiß nicht nur, was der nächste Schritt ist, sondern was der übernächste Schritt ist und weiß sogar, was in 10 Jahren in deinem Leben kommt. Und genau aus diesem Grund möchte er, dass wir ihm vertrauen. Okay, und das war aber genau das, was das Volk Israel nicht gemacht hat. Sie haben teilweise auch in der ganzen Geschichte anderen Göttern gedient und dann ist nämlich genau das passiert, ich sag mal so, was Gott eigentlich nicht wollte, dass sie nicht Gottes Schutz hatten, dass sie in die Hand ihrer Feinde gegeben wurden, dass sie die Segnung, die Gott eigentlich für sie vorbereitet hatte, nicht empfangen konnten und viele andere Dinge. Okay, kommen wir zur nächsten Stelle. Und das ist in Römer Kapitel 1, Vers 25. Und da geht es ja um die Menschen, die, sage ich mal, von Gott getrennt sind und von Gott fern sind. Und da heißt es, oder ich lese nochmal von Vers 24, darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Okay, also auch Leute, die nicht an Gott glauben, hier steht es, oder die, man könnte sagen, auch Atheisten, die gar nicht glauben, dass es Gott gibt, die tun eine Art Gottesdienst, indem sie das Geschöpf verehren, indem sie die Dinge verehren, die hier auf dieser Welt sind. Ja, das sehen wir auch in der Musikwelt, wenn irgendwelche Stars sozusagen verehrt werden, Leute daher extra hinreisen, kreischen bei irgendwelchen Konzerten, dafür ganz viel Geld ausgeben und alle möglichen Dinge tun. Das ist eigentlich Gottesdienst für Menschen. Ja, und eigentlich, ich sag mal, genau das, was hier geschrieben steht. Und das ist genau das, was Josua auch dem Volk gesagt hat. Wem wollt ihr dienen? Ja, ihr könnt euch entscheiden. Wollt ihr dem echten Gott dienen? Ja, der euch aus Ägypten rausgeführt hat, der in der Lage ist, sozusagen, euch aus jeder Gefangenschaft herauszuführen? Oder wollt ihr den Menschen dienen? Die Menschen verehren, den Menschen anbeten, das, was der Mensch geschaffen hat? Okay, und in Römer Kapitel 9, Vers 4, da steht es auch nochmal, dass Gott, ich sag mal so, auch seinem Volk das anvertraut hat, Gottesdienst zu tun, also ihm zu dienen. Und da heißt es in Vers 3, ich lese mal von Kapitel 9, Vers 3, ich wünschte nämlich selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Okay, also hier steht es, dass dem Volk Israel der Gottesdienst anvertraut worden ist. Und jetzt ist es natürlich so, dass wir durch Jesus zum Volk Israel gehören. Wir sind eingefropft in den edlen Ölbaum durch den Glauben an Jesus. Aber was heißt es jetzt, Gott zu dienen? Und da finden wir noch eine Stelle, das ist auch im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Und da heißt es, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Halleluja. Also, Hier steht es nochmal. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Ja, es sind drei Dinge. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Das ist sozusagen, was Gott für dein Leben geplant hat. Das kannst du aber nur haben, wenn du genau das nämlich tust, was hier steht. Dich nicht diesem Weltlauf anzupassen, sondern dich erneuern lässt durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, durch die Gemeinschaft mit Gott, wenn du mit ihm Zeit verbringst, mit ihm redest, auch von ihm, sage ich mal, Wahrheit und Worte Gottes empfängst. Und wie es hier steht, ja, wenn du ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer bist. Und hier steht es, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Aber was heißt das jetzt? Ja, im Vergleich zu einem toten Opfer ist es natürlich schwieriger, ein lebendiges Opfer. Weil ein Tier, was schon tot ist, zu opfern, ist leichter als jemand, der noch lebendig ist. Ja, das lebendige Opfer will eigentlich vom Altar wegrennen. Und hier geht es aber nicht darum, dass Gott uns irgendwas Schlechtes tun will. Also, dass wir das irgendwie, das kann man auch wieder missverstehen. Ja, dass wir quasi ständig irgendwelche Sachen machen sollen, die schrecklich sind oder die schlecht für uns sind oder die uns nicht gefallen, und damit glauben und denken, Gott zu dienen. Weil das ist nämlich auch überhaupt nicht damit gemeint. Und das wurde aber auch in der Geschichte oft falsch verstanden. Aber auch religiös falsch verstanden. Beispielsweise in den Klöstern. Da gibt es auch eine gute Stelle, die das nochmal beschreibt. Das ist im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 23. Und das ist Kolosser, genau, Kapitel 2, Vers, ich lese nochmal von Vers 20. Wenn ihr nun mit Christus, den Grundsätzen der Welt, gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Okay, also, was Gott nicht damit meint, ein lebendiges, wohlgefälliges Opfer zu sein, ist sozusagen selbsterwählter Gottesdienst. Selbsterwählte, auch könnte man sagen, christliche Tradition. Ja, in der Weihnachtszeit musst du fasten. Ja, nirgendwo steht das im Wort Gottes drin, dass du das tun musst. Ja, oder du kannst es natürlich tun. Ja. Aber es ist nirgendwo geschrieben oder in katholischen Ländern beispielsweise, dass du an bestimmten Tagen kein Fleisch essen darfst und nur Fisch. Oder genauso wie die Mönche gelebt haben, ja, in Askese, in Armut. Sie haben ja gab ja verschiedene Orden und die haben ja meistens auch, wenn die in so einen Orden eintreten wollten, Gelübde ablegen müssen. Und dann gab es auch so eine Art Probezeit, bis sie dann irgendwann die ewigen Gelübde abgelegt haben. Und meistens haben die Gelübde aber in den unterschiedlichen Orten ähnliche Sachen umfasst. Und zwar Gehorsam, absoluter Gehorsam gegenüber dem Leiter oder der Leiterin, sage ich mal, von dem Kloster. Keuschheit, das heißt Ehelosigkeit und Armut. Und das ist genau das, was hier steht. Das ist selbsterwählter Gottesdienst. Ja, Gottesdienst bedeutet, oder ist, wenn man es jetzt mal in dem Sinne nimmt, wie es damals gewesen ist, was es ja heute nicht mehr gibt. Ja, es gibt ja heute höchstens im Film, siehst du das noch, dass hier ein Diener, ja, wie früher beispielsweise die Adligen, die hatten Diener. Und was hat der Diener gemacht? Was war eigentlich die Aufgabe vom Diener? Ja, der Diener ist nicht durchs Haus gelaufen und hat sozusagen das gemacht, was er selbst gedacht hat, was sein Herr möchte, sondern der Diener hat genau das gemacht, was sein Herr ihm gesagt hat. So, und ein guter Diener war der, der das erfüllt und macht, was sein Herr ihm sagt. Ja, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, der Adlige, stelle ich mir jetzt irgendwie so ein englisches Landhaus vor mit so einem Baron und der sagt zu seinem Diener am frühen Morgen, mach mir das Frühstück. Ja, und der Diener geht aber raus, anstatt das Frühstück zu machen und schneidet die Hecke im Garten. Ja, er hat vielleicht was gemacht und sich angestrengt und irgendwas, ich sag mal so, gemacht, was er dachte, was für seinen Herrn vielleicht gut und richtig wäre, aber es war nicht das, was sein Herr eigentlich wollte. Und dann sagt man so, könnte man sagen, er bräuchte er sich ja nicht wundern, wenn sein Herr sozusagen dann sauer ist, weil er nicht das gemacht hat, was er ihm gesagt hat. Aber genau das ist sozusagen der menschliche, der selbsterwählte Gottesdienst, ja, oder fünfmal am Tag, wie im Kloster zum Beispiel, zu beten. Ja, nirgendwo in der Bibel steht, dass du fünfmal am Tag beten sollst. Ja, das ist dir auch nicht verboten. Du kannst das natürlich machen. So, aber es ist selbsterwählter Gottesdienst. Was Gott möchte, ist, dass du auf seine Stimme hörst, dass du das machst, was er dir sagt, und nicht dir irgendwas selbst ausdenkst und dann, wie sage ich mal, kein erwartest, dass Gott seinen Segen dazu gibt und dich segnet. Okay, gut. Kommen wir noch zu einer anderen Stelle. Beziehungsweise, bevor ich zu der anderen Stelle komme, gehen wir noch mal kurz zurück zum Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Okay. Also, hier ist nochmal das nächste. Über das Lebendige haben wir ja schon gesprochen, ja. Du bist ein lebendiges Opfer, du hast einen freien Willen. Gott zwingt dich nicht, ja. Seinen Willen zu tun ist nicht so wie im Islam. Du wirst dazu gezwungen, sondern Gott lässt dir den freien Willen. Gott lässt dir die Wahl. Du kannst dich entscheiden. Entscheide ich mich für meinen eigenen Weg, für meinen eigenen Gottesdienst, sage ich mal so. Oder höre ich auf das, was Gott sagt? Und das Zweite, ein heiliges Opfer. Was heißt heilig? Heilig bedeutet nicht mit Heiligenschein und langem weißen Bart, sondern heilig bedeutet einfach nichts, einfach abgesondert zu sein. Anders als der Rest. Das bedeutet heilig. Zur Seite gesetzt, zur Seite gelegt. Ja, das, was zum Beispiel geheiligt war für das Haus des Herrn, das durfte nicht mehr für was anderes gebraucht werden oder verwendet werden. Das, was man Gott gegeben hatte, das ist sozusagen heilig. So, und heilig in dem Sinne bedeutet auch nicht so zu sein wie die Welt. Und da heißt es in Johannes Kapitel 2, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Okay. Und jetzt kann man das auch wieder falsch verstehen, ja? Wir haben ja schon gesagt, okay, es geht nicht um Askese wie im Kloster, ja, und die Welt, ich sag mal so, nicht zu lieben, bedeutet nicht, dass du auf alles verzichten sollst. Das ist überhaupt nicht damit gemeint, sondern die Frage ist, was ist deine Priorität? Worauf richtest du, ich sag mal, dein Augenmerk? An welchen Sachen legst du fest, in welche Richtung dein Leben geht, welche grundlegenden Entscheidungen du triffst, was ist das Fundament? Und da gebe ich ein Beispiel dafür. Man könnte so sagen, ein Beispiel, ich gebe ein Beispiel für jemand, der die Welt geliebt hat, obwohl er eigentlich von Gott sozusagen einen anderen Weg hätte gehen können und sogar von Gott als Gerechter bezeichnet wurde. Und das ist im ersten Buch Mose, das ist sozusagen Lot. Und wir kennen die Geschichte, als Lot und Abrahams Herden sich vermehren und es Streit gibt zwischen den Hirten, trennen sie sich ja. Und dann sagt Abraham zu Lot, das ist im ersten Buch Mose, Kapitel 13, Vers 10 bzw. Vers 8, da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Vers 10. Und jetzt kommt's. Und hier sieht man, dass sozusagen Lot nach den Gesichtspunkten der Welt entscheidet. Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. Okay, so trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abram wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Okay, ihr kennt das alles, aber hier sehen wir Lot, Vers 10, da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Lot entscheidet nach den Gesichtspunkten der Welt. Er liebt, könnte man sagen, die Welt. Er fragt nicht Gott, wo soll ich hingehen? Er fragt nicht, was ist dein Wille und was ist dein Plan für meine Familie, sondern er entscheidet nach den Kriterien der Welt. Ja, und wenn du, sage ich mal, dein Leben auf den Prüfstand stellen willst, musst du dich nur fragen, was sagen Leute, die Gott nicht kennen, über dein Leben? Ja, wenn die alles toll finden, was du machst, dann kannst du genau wissen, dass du eigentlich nicht auf dem richtigen Weg bist und auf dem Holzweg sein musst. Weil Jesus sagt selbst, wehe euch, wenn alle Leute gut über euch reden. Weil genauso haben sie auch über die falschen Propheten sozusagen gut geredet. Das heißt, die Welt wird immer das bestätigen, was sie selbst macht und, ich sag mal, gut finden und sagen, ja, du machst genau das Richtige und wird eigentlich, wenn du wirklich den Willen Gottes tun willst, wird sie nie sagen, ja, das ist genau das Richtige, was du machen solltest. Und genauso beispielsweise, als Gott mich in die Mission gerufen hat, da habe ich noch studiert und ich wusste, Gott sozusagen ruft mich, ihm zu dienen, aufs Missionsfeld. Und wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, die nicht an Gott geglaubt haben, das waren ja meine Kommilitonen, die haben natürlich gesagt, nein, du solltest weiter studieren, du solltest dies und jenes machen. Und ich wusste, ich bin immer mehr verwirrt geworden, immer verzweifelter, weil ich mir quasi Rat gesucht habe für eine wichtige Entscheidung, die ich treffen wollte, bei Leuten, die gar nicht an Gott glauben. Und dann habe ich mit einer gesprochen, in der Gemeinde, die schon lange an Jesus geglaubt hat. Und dann habe ich ihr das so ein bisschen geschildert, dass ich so wie verwirrt bin und gar nicht weiß, was ich machen soll als nächsten Schritt. Und dann hat sie nur zu mir gesagt, damals kannte ich die Bibel auch noch nicht so gut, Psalm 1, Vers 1. Ja, und da dachte ich, okay, ja, was steht da drinne? Und ihr kennt das, da heißt es, lese ich kurz, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Genau. Aber das Entscheidende war, als ich das dann gelesen habe, da ging es mir, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Das heißt, hol dir keinen Rat bei Leuten, die Gott nicht kennen. Hol dir keinen Rat bei Leuten, die Gott nicht fürchten und die ihr Leben auch gar nicht nach Gott ausrichten können, weil sie werden dir niemals den richtigen Rat geben. Sie können dir das auch gar nicht bestätigen, weil sie nach ganz anderen, Kriterien ihr Leben ausrichten. So in dem Sinne könnte man sagen, wie Lot das gemacht hat. Nur nach dem Äußeren, nach dem Augenschein, was gut aussieht in den menschlichen Augen, was Sinn macht, was logisch klingt. Genau. Okay, aber was war denn jetzt eigentlich, könnte man sagen, das Problem? Dass Lot sich danach gerichtet hat, nach den Gesichtspunkten der Welt und nach Sodom gezogen ist. Oder warum sagt Gott, habt nicht lieb die Welt? Weil das ist nämlich genau das, was dann mit Lot passiert ist und Lot gemacht hat. Und da müssen wir uns auch noch eine Bibelstelle angucken. Und wir haben ja gelesen, dass es geschrieben steht und die Leute sozusagen in Sodom sündigten schwer gegen den Herrn. Und in 1. Mose 18, als Gott das sozusagen auch nochmal Abraham sagt, da steht in Vers 20, und der Herr sprach, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Genau, darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist, oder ob nicht, ich will es wissen. Okay. Die Frage ist jetzt, was war denn eigentlich, was in Sodom sozusagen gewesen ist, was die Menschen in Sodom gemacht haben, warum Gott dann auch Sodom und Gomorra zerstört hat. Ja, die meisten Leute würden sagen, ja, okay, das war, weil Männer mit Männern geschlafen haben, durch die sexuelle Unmoral, die in Sodom war, ja, als die Engel kamen, um Lot rauszuholen, haben versucht, die Männer von Sodom, diese Engel, zu vergewaltigen. Und die meisten denken, das war der Grund, warum Gott Sodom und Gomorra gerichtet hat. So, das ist aber nur ein Grund gewesen, sondern ein ganz entscheidender Punkt, das finden wir in Hesekiel, warum Gott das gemacht hat oder Sodom und Gomorra gerichtet hat und warum Gott auch nicht will, dass wir in Sodom und Gomorra leben, weil Sodom und Gomorra steht symbolisch, genauso wie Ägypten, für das jetzige Weltsystem, für dieses System, was getrennt ist von Gott, wo die Menschen Menschen anbeten und Menschen Gottesdienst erweisen und nicht nach dem Willen Gottes fragen und nur nach dem gehen, was in ihren Augen richtig erscheint. Und diese Bibelstelle, wie es in Sodom gewesen ist, finden wir im Buch Hesekiel, Kapitel 16. Und da heißt es in Vers 49: Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan, als ich es sah. Okay, und das ist eine Stelle, die viele gar nicht kennen. Ja, aber hier sagt Gott ganz klar, ja, im Vers davor, um nochmal zu sagen, dass es wirklich von Gott ist und nicht nur Jesaja einfach so sagt, sondern es ist das Wort des Herrn. Vers 48 heißt es: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Deine Schwester Sodom mit ihren Töchtern hat nicht so gehandelt, wie du und deine Töchter gehandelt haben. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Genau. Und hier sehen wir es. Hochmut, materieller Überfluss, ja, Speise in Fülle ist materieller Überfluss. Sie haben in Friedensorge gelebt, sorglos. Man könnte sagen, auch viele Länder des Westens sind so, ja. Sie haben materiellen Überfluss. Ja, keiner muss hungern, der ist, sage ich mal, sich nicht dazu entscheidet. Es gibt sogar die Sozialsysteme, die Leute unterstützen, eigentlich in allen westeuropäischen Ländern, wenn man das möchte. Friede, ja, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis jetzt außer den Ukraine-Krieg und was auch im Balkan gewesen ist, in den Jugoslawien-Kriegen, aber in den meisten westeuropäischen Ländern ist Frieden, ja, seit über 70 Jahren. So. Und das Problem ist aber gewesen, was Sodom hatte, sie haben sich nicht um die Bedürftigen und Armen gekümmert. Ja, ich sage nicht, dass der Westen sich nicht darum kümmert. Der Westen macht auch vieles. Es gibt viele gute Dinge, Entwicklungshilfe und Unterstützung. Aber das ist für Gott was ganz Entscheidendes. Was ganz Entscheidendes, sich um die Schwachen, um die Armen und um die Bedürftigen zu kümmern. Und da will ich den Bogen wieder zurückspannen, dass sich der Kreis schließt. Es ging ja um den Gottesdienst. Was ist der richtige Gottesdienst? Und damit werde ich mit einer Bibelstelle abschließen. Und das ist in Jakobus Kapitel 1, Vers 27. Und da heißt es: Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. An anderen Stellen heißt es: Ein reiner makelloser Gottesdienst ist es, Waisen und Witwen in ihrer Not zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Und genau das ist es, was Gott auch möchte, ja, dass wir ein Instrument sind, ein Instrument für seine Barmherzigkeit, für seine Gnade und ganz praktisch, natürlich auch so, wie Gott es uns zeigt und uns von ihm leiten lassen, wirklich anderen zu helfen, anderen zu dienen. Ja, nicht irgendwelche Frömmigkeitsübungen einfach so zu machen, wie Fasten und Gebet. Ich sag mal, du musst Gott nichts irgendwie, nicht irgendwelche Frömmigkeitsrituale machen, sondern Gott möchte, dass wir Instrumente sind seiner Barmherzigkeit, dass wir seine Hände sind. Ja, deswegen sagt er auch, ja, ich hatte Hunger, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war nackt, ihr habt mich gekleidet. Ja, ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, ihr seid zu mir gekommen. Ganz praktisch möchte, dass Gott wir unseren Mitmenschen dienen, dass wir den Schwachen und Bedürftigen dienen. Und das ist der richtige Gottesdienst. Unabhängig davon, natürlich, dass auch Gebet wichtig ist und all diese Dinge. Aber Gott ist das total wichtig. Und genau, in diesem Sinne, darum soll es dann das nächste Mal gehen. Da werden wir uns das nochmal ein bisschen genauer angucken, wie Gott möchte, dass wir den Armen dienen, weil die Bibel ist voll davon, von Bibelstellen, den Armen zu dienen. Und da wollen wir das nächste Mal noch tiefer reingehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche. Gott segne euch und ja, betet einfach und bittet Gott, dass er euch zeigt, wie ihr ihm ganz praktisch dienen könnt, wo in deinem Umfeld Not ist und wo du Gott fragen kannst, wie kann ich hier ein Segen sein? Wie kann ich hier Gott deine Hand sein? Wie kann ich hier Gott dein Auge sein, deine Stimme sein und zeigen, dass du real bist, dass du lebst und dass du dich um die Menschen kümmerst. Gott segne euch und habt eine gute Woche. In Jesu Namen. Amen.